Liebe Gemeinde, in diesen Zeiten fällt es vielleicht dem einen oder anderen schwerer als sonst, seine Sehnsüchte zu benennen, die Hoffnungen, die wir in uns tragen, zu formulieren. Wir sind es in den letzten Jahrzehnten immer so gewohnt gewesen, dass die Dinge meistens besser werden, so insgesamt. Seit den schlimmen beiden Weltkriegen war das zumindest hier in Westeuropa, in Westdeutschland, der Takt des Lebens. Und viele sind mit der Hoffnung aufgewachsen, groß geworden, dass die Welt sich imstande ist, zum Besseren zu wandeln. Und dass die Menschen vernünftiger, freier werden, zugewandter, dass sie mehr das Positive herausstellen und nicht so sehr das Negative. Gerade weil die Zeiten anders werden und wir spüren das, haben wir als Christen in der Welt mehr denn je eine wichtige Verantwortung, die uns Gott schenkt und die wir leben sollten, zeigen sollten nach außen. Die Hoffnung zu schüren, die sich auch im Kleinsten zeigen kann. Sehnsucht auszumalen, Sehnsucht zu schüren, gerade in diesen Zeiten, auch wenn wir uns das vielleicht kaum trauen. Dann, wenn Frieden fehlt, Sehnsucht ausmalen. Wenn die Freiheit beschränkt wird, ja, das, wir müssen gerade nur in den Iran schauen, wenn Menschen auf die Straße gehen, wieder für die Freiheit, diese Sehnsucht hochzuhalten, Sehnsucht auszumalen, wenn gerade Angst vielen Menschen die Kraft nimmt. Und wir brauchen das ja vielleicht auch für uns ganz, ganz persönlich in unserem eigenen Leben, in der Situation, in der du vielleicht gerade Verantwortung trägst oder in deiner Familie. Mit den ganzen Fragen nach den Finanzen, mit den Fragen zur Zukunft, mit den großen Herausforderungen der Schöpfung gegenüber oder mit dem persönlichen Leid, der Krankheit, der Krisen, mit denen wir vielleicht ganz persönlich umgehen müssen. Hier haben wir an dieser Mauer unserer Sehnsucht Raum gegeben. Und das wollen wir in den nächsten Wochen ganz bewusst tun. Und die Bibel, dieses Buch, das uns so viel bedeutet, erzählt an ganz vielen Stellen von Menschen, die in sehr schwierigen Situationen waren. Menschen, die nicht mehr weiter wussten, die nicht hinter die Mauer ihrer Erfahrung, ihres Erfahrungshorizontes blicken konnten. Ganz viele Geschichten, und wir lesen die ja immer so am Stück und wissen, ach so und so geht das dann aus, aber oft liegen ja Jahrzehnte zwischen dem Anfang, zwischen einer Krise und dem Eingreifen Gottes. Und eine von diesen Geschichten möchte ich uns gerne lesen für heute. Sie steht im ersten Buch Mose, in dem Kapitel 28. Ganz am Anfang. Ich lese dort ab dem 10. Vers. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an einen bestimmten Ort. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist dieser Ort! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf. Und er nannte diesen Ort Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Liebe Gemeinde, ein Traum kann die Welt verändern. Ein Traum kann meine Welt verändern. Eine Sehnsucht. Ich glaube, viele von uns haben Träume, auch wenn sie möglicherweise über die Zeit hinweg realistischer geworden sind. Aber unsere Träume, unsere Sehnsüchte sind auch konfrontiert mit der Welt, in der wir leben, eben auch mit unserer eigenen Welt, in der wir leben und mit der wir zu tun haben, mit unserer eigenen Geschichte. Wir haben gerade diesen Ausschnitt aus Jakobs Lebensgeschichte gehört. Seine Vergangenheit bis dahin, was wir wissen, war berüchtigt, bewegt und alles andere als heilig und vorzeigbar. Seine Zukunft hat noch nicht so richtig begonnen, wie sie hier von Gott dann ausgemalt wird. Er ist sozusagen im Dazwischen, zwischen seiner Vergangenheit und dem, was ja berüchtigt war an und in ihm, und diesem Anfang der neuen Zeit, die ihm versprochen ist. Und genau in dieser Zwischenzeit spielt unsere Geschichte, die wir gerade gehört haben. Der Traum, der seinem Leben aber an diesem Punkt hier eine veränderte Perspektive gibt, gibt ihm einen veränderten Blick auf alles. Jakob ist die ausführlichste Vätergeschichte, die wir im Alten Testament finden. Da wird ein komplettes Leben durchbuchstabiert. Er hat eine Geschichte, er hat eine Familie, die einen tiefen Einfluss auf seine Biografie hat. Und das unterscheidet ihn sehr zum Beispiel von der Geschichte Abrahams. Beides sind Geschichten, wie Gott einen Menschen heraushebt und in seine Gemeinschaft beruht. Aber Abraham wurde berühmt, weil er so ein Vorzeigeheiliger war. Ein echtes Vorbild im Glauben. Jakob dagegen, ich weiß nicht, wer sich ihn freiwillig als Vorbild nimmt für sein geistliches Leben. Aber dafür hat man das Gefühl, wenn man diese Geschichten von Jakob liest, dass man sich vielleicht mit seiner eigenen Biografie eher dort wiederfindet, als echter Mensch sozusagen. Jakob muss fliehen in dieser Geschichte, weil er seinen Bruder betrogen hat. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Anfangs hatte er sich noch sehr über den Erfolg seines Betruges gefreut. Aber was nützt diese Freude darüber, so ein Schlitzohr zu sein, angesichts der zerbrochenen Beziehungen, die er dann als Scherbenhaufen vor sich liegen hat? Und Angst ist es dann, die ihn fliehen lässt. Er hat ein bewegtes Leben. Es geht bei ihm auf und ab und auf und ab, hin und her. Und jetzt gerade ist er sehr weit unten. Es ist Nacht geworden in seinem Leben. Die Dunkelheit, die Einsamkeit haben sich breit gemacht. Dieser Mann war plötzlich herausgerissen aus seiner eigentlichen Welt, aus der Welt, wie er sie kannte, aus seinen Erfolgen. Ihm wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Und jetzt hat er keinen Halt mehr. Gehetzt und angetrieben irrt er durch die Einsamkeit. Keine Perspektive. Er ist ein Bild des Menschseins, wenn man selbst aus den Sicherheiten gerissen ist, wenn es dunkel um einen geworden ist, im eigenen Leben, wenn die Angst einen antreibt und man durch das Auf und Ab des eigenen Lebens steuert. Erfolge und Niederlagen, Macht oder Machtverlust, Glück und Unglück. Und das ist das Spannende in diesen biblischen Geschichten, ne? Der Segen und auch das Unglück liegen manchmal Millimeter nebeneinander. Das ist die Realität, die das Alte Testament in klarer Ehrlichkeit widerspiegelt. Und in unserem Leben ist es ja oft auch so. Der geklaute Segen, das Glück, das der verheißene Segen will, und die Angst, die Befangenheit, die Schuld, die Konsequenzen daraus, die man getroffen hat, alles nebeneinander, gehört zu seinem Leben dazu. Altes loszulassen, und sei es auch aus Angst, bedeutet immer erstmal einen Weg ins Ungewisse, in eine dunkle Zukunft zu gehen. Etwas hinter sich zu lassen, was einen bisher definiert hat, die eigene Geschichte. Wenn die Kultur sich verändert, bedeutet, dass man sich auf einem Weg befindet und man weiß erstmal nicht, wie geht denn dieser Weg weiter. Wenn die Welt sich dreht, wenn wir nicht weiter wissen, dann ist es doch klar, dass Menschen auch mit Angst reagieren und erstmal lernen müssen, mit dieser Angst auch umzugehen. Und dann legt sich Jakob hin, als es zu dunkel zum Weitergehen geworden ist, als er gar keinen Blick mehr hatte für seinen Weg. Den Kopf bettet er auf einen harten Stein der eigenen Geschichte und der eigenen Sorgen, ob sich so gut schlafen lässt. Aber Jakob schläft. Er schläft erschöpft ein. Und dann träumt er. Wir beschäftigen uns gerade im Bibel und Leben mit Josef. Auch da geht es viel um Träume. Ja, und Träume sind die Boten der Seele, das wissen wir. Sie wissen oft viel früher als unser Bewusstsein, was dran ist gerade für uns. Wo etwas schwer wiegt oder was uns belastet, zeigen sie uns manchmal. Oder wo Veränderungen anstehen müssen, auch das wird uns manchmal gezeigt durch die Bilder. Da, wo Jakob am hilflosesten ist, wo er nichts mehr in der Hand hat, dort unten im eigenen Tal, dort öffnet sich plötzlich der Himmel für ihn. Dort unten, ohne alle Sicherheiten, ohne Profilieren, zum Beispiel gegenüber seines Bruders, da beginnt etwas Neues. Und als er aufwacht, ist alles anders. Gott hat ihm nachts im Traum gezeigt, dass der Himmel immer noch und trotz allem für ihn offen ist. Jakob übergießt den Stein mit kostbarem Öl, stellt ihn auf und nennt den Ort Bethel, Haus Gottes. Denn hier hat er Gott erlebt. Und im zweiten Vers unseres Textes steht übrigens etwas ganz Faszinierendes, was man leicht überlesen könnte. Und er kam an eine Stelle, heißt es dort. Im Original oder auch beispielsweise in der englischen Übersetzung heißt es genauer. Und er kam an den Ort. Manchmal wird auch übersetzt, und er kam an einen ganz bestimmten Ort. Also es wird betont, dass dieser Ort ein besonderer ist. Und dieser Begriff, ich habe das irgendwann schon mal erzählt, der Ort ist in der jüdischen Tradition einer der Namen Gottes. Gott, der Ort. Dieser Titel Gott, der Ort umschreibt genau das, was Jakob in seinem Traum erlebt. Der heilige Gott Israels, der Schöpfer, der Mächtige, der alle Dinge in seinen Händen hält, der wird handfest erlebbar, er wird zu einem Ort, der Seele Heimat geben kann. Mitten im Auf und Ab seines Lebens öffnen sich Jakobs innere Augen. Plötzlich, mitten in der Dunkelheit, sieht er neu. Der Himmel öffnet sich und schlagartig wird ihm klar, Gott ist da. Gott ist vor Ort. Gott ist der Ort. Die Heimat, der Sinn, er ist Gegenwart und Zukunft. Ein Gott, in dem ich mich bergen kann. Ein Ort, ein Zelt für meine Seele, ein Dach über den Kopf. Dieser Gott, dieser Ort bedeutet Geborgenheit und Schutz zu Hause. Also Jakob steht in seiner Biografie gerade an der Mauer der Ungewissheit ohne Weitblick und plötzlich ist dieser Moment, dieser Ort verwandelt und diese Mauer, vor der er steht, wird zum Ort der Gotteserfahrung. Die Mauer, hinter die wir nicht schauen können, kann zum sicheren Ort werden, zur Behausung, zum Schutzraum, weil Gott da ist. Und ich wünsche uns von Herzen, dass auch wir in den Tälern unseres Lebens, in der Dunkelheit, dass sich die Nebel und Traurigkeiten lichten, wenn wir diese Erfahrung machen, Gott ist da, die ganze Zeit schon. Dass sich hin und wieder unsere Sinne für Gottes Gegenwart öffnen, wir mit neuer Perspektive unser Leben betrachten und auch einen Blick für die Zukunft bekommen. Wenn vielleicht auch nur verschleiert, wenn vielleicht auch nur für den nächsten Schritt. Dass wir Momente erleben, heilige Momente, die unser Leben heil machen, die uns Versöhnung mit uns selbst schenken, die Wunden verbinden und uns durchatmen, aufatmen lassen, weil Gott sich so zeigt, dass wir aufatmen können. Und wenn Himmel und Erde sich berühren, dann soll die Perspektive des Reiches Gottes unser Leben bestimmen. Diese Perspektive will Menschen befreien, die Steine der Vergangenheit verwandeln und diese unsichere Zukunft mich mit Licht durchleuchten. Gott kommt herunter. Er selbst hat den Himmel geöffnet, damit wir endlich das leben können, wozu wir bestimmt sind. Übrigens geht diese Geschichte von Jakob noch lang. Auch bei ihm wird es dauern, bis diese Verheißung Gottes Wirklichkeit werden. Es wird sehr lange noch sehr unruhig und sehr chaotisch bei ihm bleiben. Es wird nicht sofort alles gut. Und darum geht es im Glauben auch überhaupt nicht, dass alles gut wird. Sondern die Gewissheit, dass Gott bei ihm ist, das verändert in der Tiefe des Herzens einfach alles. Auch wenn im Außen sich noch gar nichts geändert hat. Die Schauspielerin Jane Fonda ist vor einigen Jahren zum Glauben gekommen und hat das auch in der Öffentlichkeit erzählt. Und dann wurde sie irgendwann gefragt oder dazu interviewt und wurde gefragt, was bringt das denn, Christ zu werden? Oder was hat ihr das bedeutet? Warum Gott? Wozu? Wozu ist das gut? Und in ihrer Antwort sagte sie, dass sie sich zum Glauben hingezogen gefühlt hat. Sie sagte, ich spürte, wie etwas Erhabenes anfing in mir zu summen. Ich spürte, wie etwas Erhabenes anfing in mir zu summen. Ich liebe diese Formulierung. Es summt in mir etwas, was nicht von mir selber kommt. Das ist nämlich eine Erfahrung, die wir alle kennen. Ein ganz besonderer Moment, ein Geschmack, ein Schimmer, ein ganz bestimmter Ort, ein Erleben, wenn wir spüren und uns zutiefst bewusst wird, dass es da mehr im Leben gibt, ein Mehr hinter allem, dass es da etwas Größeres, etwas anderes gibt, dass alles in unserem Leben etwas bedeuten könnte, auch die schweren Zeiten, die schweren Erfahrungen, gerade da, dass da etwas Heiliges ist, dennoch. Und die Ahnung, dass nichts zufällig geschieht und dass ein tiefgreifender Widerhall erzeugt wird in meiner Seele, der auf eine ganz bestimmte Art und Weise bedeutsam ist für mich. Was alles irgendwie real ist, sich allerdings ganz schwer nur in Worte beschreiben lässt. Und vielleicht braucht man deshalb diese Träume oder dieses Summen, weil es keine Worte dafür gibt. Also Jakob vernimmt das Summen und sein Summen ist das Bild des offenen Himmels und der tiefen, echten Erkenntnis, Gott ist hier. Er ist so sehr verbunden mit der Erde, mit dem Moment, mit dem Ort, dass Jakob ihn Haus Gottes nennt. Weil er an diesem Ort die Erfahrung gemacht hat, dass das Summen zur Musik seines Lebens wird und dass er mehr sieht als das, was vor Augen ist. Jakob begegnet in dieser Geschichte hier das allererste Mal Gott in seinem Leben. Aber Gott war immer schon da. Aber nun ist er zum Haus seines Lebens geworden. Liebe Gemeinde, wir treffen uns auch in einem Haus Gottes, Bethel, ein Haus Gottes. Klar, wir können Gott überall erleben, aber es gibt die besonderen Orte, die uns einladen sollen, Gottes Gegenwart bewusster wahrzunehmen. Gemeinde als Ort, wo Menschen Gottes Gegenwart erleben und seine Trostkraft, die Hoffnung, die Schönheit seiner Gegenwart. Und ich glaube, dass das hier unsere Gemeinschaft, aber auch dieser Ort hier, dieser Ort ist. Ist das nicht die Hoffnung, die wir mit unserem Bethel, mit unserem Haus Gottes auch verbinden? Dass Gottes Nähe so erlebbar wird, dass unser Leben verwandelt wird, dass etwas heil werden kann, befreit werden kann, dass unsere Sehnsucht ein Zuhause hat, ein Dach über den Kopf? Und ist es nicht unsere Hoffnung, dass Gemeinde der Ort ist, der die Welt verwandelt? Ich glaube, dann, wenn es keine Tränen mehr gibt, wird Gemeinde nicht mehr gebraucht werden. Gott selbst wird abwischen alle Tränen, so heißt es. Aber solange Menschen weinen, wir selber, ist die Gemeinde gerufen zu trösten. Wir sind gerufen, Ort für Trost zu sein und Kraft zu geben, Ort der Sehnsucht. Trost, das ist Grund zum Leben und Zuspruch, Vertrauen und Stärke verleihen. Dass wir Menschen willkommen heißen, dass wir sie stärken, verbinden und sie vorbereiten auf die bunte Stadt des Himmels. Gemeinde als der Ort, wo sich heute schon das ereignet, was versprochen ist. Der Ort, der tatsächlich Himmel und Erde verbindet, weil da Menschen zusammenkommen, denen bewusst ist, Gott ist unser Ort, er ist unser Zuhause. Er ist hier, das Erhabene hat unsere Seelen zum Summen gebracht. Wenn es keine Trauer mehr gibt, wird Gemeinde, wird so ein Haus Gottes nicht mehr gebraucht werden. Aber solange Abschiede unser Leben unterbrechen, Albträume da sind, Traumata, solange Menschen Krieg erleben und Flucht, ist Gemeinde gerufen, zu tragen, Menschen zu tragen, ihnen Freiheit zu geben und Leichtigkeit zu schenken. Wir sind gerufen, alle Kräfte zu unterstützen, die helfen, standzuhalten und zu versöhnen, zu heilen und zu verzeihen. Und Gemeinde ist der Ort, wo wir zeigen können, dass der Himmel offen ist und dass Gott da ist. Sie ist dafür da, in dieser Welt der Dunkelheit zu trotzen. Ja, das ist ein Traum. Das ist vielleicht meine Leiter für unsere Welt und hier für unsere kleine Gemeinde. Das ist meine Sehnsucht nach mehr mitten in der Realität dieser Welt. Und solange der Tod existiert, ist die Gemeinde gerufen, nichts zu fürchten. Nicht Beerdigungen zu organisieren, das auch, sondern der Todesangst zu trotzen. Noch ist nicht erschienen, was wir sein werden. Solange Tränen noch da sind, Schindereien, solange der Tod noch erlebt wird, sind wir gerufen zur Liebe und zur Geduld, zum Vertrauen und gemeinsam zu feiern. Wir sind gerufen, uns unterbrechen zu lassen und diese Welt zu unterbrechen. Mauern, die ausschließen, zu Gebetsorten werden zu lassen, ausgeschlafen zu sein, aufgeweckt zu sein. Und solange es Erstarrung gibt, soll Gemeinde dafür da sein, sanft zu sein, zum Schmelzen gnädig zu sein und zum Staunen feierlich. Diese Erfahrungen soll das Haus Gottes vermitteln in dieser Welt, die Sehnsucht nach mehr einen Ort geben, damit Menschen in der Tiefe ihrer Seele von Angst befreit werden, indem sie das trainieren, hier miteinander und Vertrauen lernen. Das nennen wir Glauben. Immer wieder wird das Haus Gottes zu dem Ort, wo der Himmel sich öffnet und wo wir das Summen vernehmen, hier und heute. Und deine und meine Geschichte wird sich immer wieder an diesem Punkt ändern und neu definieren, wenn uns bewusst wird, dass Gott da ist. Hier in der Gegenwart Gottes wird die Dunkelheit erhellt. Also versuchen wir hin und wieder mal still zu werden und diesem Summen des Heiligen zu lauschen. Amen.